Was sind so die Sachen, die man 100% beachten muss?
Zuallererst Verrat. Wenn du ein Verräter bist, wirst du es schwerer haben im Gefängnis. Und da hilft natürlich, wenn ich bin gekommen mit einer Strafe, ich habe im Ganzen 13 Jahre bekommen.
13 Jahre?
13 Jahre, mit 21. Hier standen ein paar Müllmänner, da standen ein paar Müllmänner. Und ich laufe vorbei und grüße den einen. Und in dem Moment schlägt mir der von der anderen Seite auf den Kopf. Im nächsten Moment schon Autos, immer mehr Leute. Kabelbinder an die Hände, Kabelbinder an die Füße, ein Sack über den Kopf.
Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Mein Name ist Leroy und ich bin heute mit Maximilian verabredet. Er war 18 Monate auf Flucht und hat 10 Jahre im Gefängnis gesessen. Bevor es mit dem Video losgeht, kommen wir jetzt aber erstmal zum Faktencheck. Als Gefängnis gilt jeder Ort, an dem Menschen gegen ihren Willen festgehalten werden. 2018 wurden in Deutschland 179 Justizvollzugsanstalten gezählt, kurz JVAs. In Nordrhein-Westfalen und in Bayern gibt es mit 36 die meisten. In deutschen Gefängnissen sitzen ungefähr 51.000 Gefangene und ein Gefangener kostet den deutschen Staat pro Tag 130 Euro, was aufs Jahr gerechnet insgesamt 200 Millionen Euro beträgt. Und ich würde sagen, wir haben jetzt genug geredet, wir gehen los und treffen Maximilian.
Hallo. Hi, grüß dich. Alles gut bei dir?
Ja, alles super.
Magst du dich kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen?
Ja, hallo. Mein Name ist Maximilian Pollux. Ich war früher selbst ein Krimineller, bin heute in der Präventionsbranche tätig, besuche Schüler in ganz Deutschland, Jugendhäuser, aber auch Leute im Knast und arbeite mit denen.
Ja, crazy. Maximilian, ich glaube, du hast sehr viel hinter dir und ich habe natürlich heute einige Fragen vorbereitet. Ist ein sehr spannendes Thema und du musst natürlich nicht alles beantworten. Wenn dir irgendwas zu nahe geht oder so, sag es ruhig. Ich freue mich, die Zuschauer zu Hause auch, ein bisschen was über dich zu lernen. Und wenn du bereit bist, legen wir direkt los.
Let's go.
Als allererstes würde mich interessieren, du hast jetzt beschrieben, dass du früher kriminell warst. Wie hat das in deiner Kindheit ausgesehen? Wann hat das bei dir angefangen? Wie bist du vielleicht auch aufgewachsen? So, erzähl einfach mal.
Ich komme eigentlich aus einem guten Elternhaus. Meine Eltern haben da nicht viel falsch gemacht. Aber als ich so 12, 13 wurde, habe ich mich für eine gewisse Art von Leuten interessiert. Und es war, bei mir im Speziellen war es ein Onkel, der kriminell war, der schickes Auto hatte, immer andere Frauen dabei hatte, mit Geld recht verschwenderisch umgegangen ist. Und der hat mich so beeindruckt, und, dass ich mich ein bisschen an den dran gehängt habe. Und mit 12, 13 auch angefangen zu klauen, kleine Schlägereien, so, ne, auch schon ein Messer dabei gehabt. Und mit 13 hat er mich schließlich gefragt, ob ich für ihn nach Holland fahren möchte. Und er hat zu mir gesagt, mir kann ja nichts passieren. Der meint, du bist ja noch nicht strafmündig, kann ja nicht sein.
Aha.
Wenn du erwischt wirst, was soll sein? Und das stimmt natürlich so nicht, Leute, wenn ihr unter 14 Ärger macht. Es gibt viele Probleme, es gibt das Jugendamt kann kommen, Eltern können das Sorgerecht verlieren, es gibt in Obhutnahmen, es gibt Jugendpsychiatrien, es kann viele Konsequenzen haben. Mir war das damals egal, ich habe das für ihn gemacht, ich habe gesagt, ich war stolz, dass er mich gefragt hat.
Klar.
Das war das Gefühl, das ich hatte, ich war stolz. Ich dachte, der liebt mich. Ich dachte, schau, wie viel Vertrauen er mir entgegenbringt. Und bin für ihn dann nach Holland gefahren, habe diese Tasche abgeholt, habe die zurückgebracht, bin nicht erwischt worden damals, es ging gut. Abgespeist worden mit einem ganz kleinen Geldbetrag, der aber für mich viel war.
Was war in der Tasche?
Drogen, Hasch.
Okay.
So, und der Geldbetrag war so niedrig für einen Drogendealer, aber für einen 13-Jährigen, ne, wenn dir jemand 100 Mark gibt oder so.
Ja.
Boah, ich habe noch nie 100, krieg kein Taschengeld, so, boah, geil. Das war so der Einstieg, irgendwie dieser Gedanke, schnell verdientes Geld, ne, was für mich damals war. Das ging eine Zeit lang gut und dann kam der 14. Geburtstag. Mit dem 14. Geburtstag, kurz darauf, kam die erste Hausdurchsuchung. Ja.
Mit 14 sind die bei dir rein und haben alles auf den Kopf gestellt.
Hausdurchsuchung, wer es noch nicht weiß, eine Hausdurchsuchung ist gerne in der Früh, so um 6:30 ist die Zeit, wann die Polizei kommt. Und die Hausdurchsuchung beginnt immer im Zimmer bei Jugendlichen. Die gehen zuerst in euer Zimmer. Bei mir war es damals so, dass ich die Klingel nicht gehört habe. Ich habe nur meine Mom gehört. Maximilian, es ist für dich. Und ich weiß noch, ich war so jung, dass ich dachte, es könnte was Gutes sein.
Ja, klar.
Ich so, ja, was ist es denn? Ne? Geh raus, bam, der Gang voll, meine Mutter steht da, Nachthemd. Das war auch der Moment, wo ich das erste Mal sie klein gesehen habe.
Wie meinst du?
Meine Mutter war für mich immer eine große Frau und stark und, ne, und Chef und die Autoritätsperson im Haus, so gesehen. Und in dem Moment war sie klein. Jugendliche, die selber schon viel Mist gemacht haben, kennen diesen Moment. Das ist der Moment, wo die Bestrafung deiner Eltern nicht mehr zählt. Wen interessiert Hausarrest noch? Jetzt bestraft sich der Staat. Die Polizei kam also rein und in Uniform und dominierte die Situation. Und meine Mutter stand da und hat gesagt, heute passt mir nicht. Ich habe nicht gestaubsaugt. Was sie passiert war, sie hatte einen Schock.
Sie hat Unsinn geredet. Sie war so schockiert von der Situation, dass sie damit nicht umgehen konnte. Und das ist so das Erste, was du in der kriminellen Welt eigentlich, was ich auch den Jugendlichen bei den Workshops heute mitbringe. Wenn ihr Scheiß baut, dann bezahlen die, die euch lieben, dafür. Das ist das Erste, was dir passieren wird.
Die Polizei ist dann bei dir ins
Zimmer gegangen, alles verwüstet. Die schmeißen alles am Boden, nehmen mit, was sie finden.
Haben sie was gefunden?
Die finden immer was. Du darfst nicht mal Zigaretten haben in dem Alter. Damals Pornohefte.
Ja.
Darfst du auch nicht haben.
Was?
Als 14-Jähriger?
Echt jetzt?
Und sie sind ab 18.
Ja.
Pornografie ist ab 18.
Ja, klar, das ist, aber.
Sie nehmen alles mit, was sie irgendwie finden können.
Also, okay.
Auch Bilder von Graffitis.
Dein.
Alles.
Stimmt. Wie alt bist du heute?
Jetzt bin ich 36.
Okay, das ist gut. Das war natürlich auch eine ganz andere Zeit.
Es war auch noch eine andere Zeit, ja, klar.
Da könnte man jetzt sein Handy einpacken, wenn man einen Verdacht
hat.
Was
sie auch tun werden. Wenn sie zu euch nach Hause kommen und euer Handy checken und da ist irgendwas drauf, nehmen sie das auch. Ist ganz klar.
Ja, und das Handy, da kann man natürlich viel mehr rauslesen heute. Das ging damals wahrscheinlich noch nicht.
Das ging damals so noch nicht.
Ja.
Nee, aber man wusste, wer ich bin. Ich wurde dann auch verhaftet und auch da wieder. Meine Mutter hat sich versucht, den Weg zu stellen. Und der kann nicht mit. Der muss in die Schule. So, ne? Und was sagt die Polizei? Das ist mir doch egal. Ne? Sagen sie, der ist krank. Im Auto dann zur Polizeiwache gefahren. Ich weiß noch, dass ich gesehen habe, dass Nachbarn die Situation beobachten. Also das wird auch den Ruf deiner Familie zerstören auf eine gewisse Art. Wir sind dann auf der Polizeiwache angekommen und das ist jetzt noch für die Geschichte wichtig. Das war das Zweite, was ich gelernt habe dort. Ich kam rein und einer meiner besten Freunde saß da schon auf einer Bank. Das heißt, sie hatten drei Hausdurchsuchungen an dem Tag gemacht, bei ihm, bei mir und noch jemand anderem. Und ich komme rein und sehe ihn und ich zeige meine Handschellen und sage, ey, Alter, ich habe nichts gesagt. Und er schaut auf den Boden und sagt, ich schon. Das heißt, er hatte schon eine Aussage gemacht, bevor ich dort überhaupt ankam. Und das ist die zweite Regel, die ich für euch habe. Wenn ihr kriminell seid, werden eure besten Freunde euch verraten. Das ist ganz sicher.
Shit.
Freundschaft werdet ihr nicht behalten.
Was ist dir in dem Moment durch den Kopf geschossen, als du gesehen hast, dass dein Freund, dem du vertraut hast, so dich da verraten hat?
Um ehrlich zu sein, war das nicht das erste Mal. Und es ist auch heute, wenn ich mit Intensivtätern arbeite, mit Jugendlichen, die selber im Knast sind oder so, die werden im Kindergarten das erste Mal schon verpetzt.
Crazy. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn ihr jetzt in der Situation wärt, dass ihr wirklich Probleme habt, dass die Polizei euch Druck macht, würdet ihr euren Freund, mit dem ihr die Sachen durchgezogen habt, würdet ihr den verraten, um euch selbst und eure Familie im nächsten Schritt natürlich auch zu schützen? Oder würdet ihr versuchen, loyal zu bleiben und eher ins Gefängnis zu gehen? Das ist, denke ich, immer sehr schwer. Und so wie ich dich verstanden habe, brechen die meisten dann auch ein oder sagen, hey, mein Leben geht immer über das von meinem Partner.
Es kommt noch was anderes dazu. Jeder, der jetzt gerade Nein gesagt hat, würde ich nie tun. Stellt euch vor, eure Mutter schreibt euch einen Brief. Ich habe Knochenkrebs. Ich habe noch 6 Monate. Scheiß Diagnose ist gekommen. Plötzlich ändert sich die Situation. Bleibst du bei deinem Freund im Knast oder gehst du nach Hause zu deiner Mutter? Stell dir vor, deine kleine Schwester bettelt dich an. Komm bitte nach Hause, ich brauche dich. Die Situation ändert sich. Deinen Freund hast du schon ein Jahr nicht mehr gesehen. Der sitzt in Urhaft in irgendeinem anderen Gefängnis. Es ist nicht immer so leicht zu sagen, der Verräter hat nur an sich selbst gedacht und wollte nur sich schützen. Die Leute haben auch ihre Gründe. Und das ist ein schwieriger Punkt, weil jetzt fragt sich jeder, hat er jemanden verraten, ja oder nein? Machen wir einen Cliffhanger?
Maximilian, wie hat dein Alltag damals ausgesehen? So, wie muss ich mir das vorstellen?
Also als Jugendliche mit 13, 14, 15,
genau, 13, 14, 15, 16 Jahre.
Ja, es ging immer darum, irgendwie jeden Tag ging es darum, so ein bisschen Geld zu bekommen, schon allein fürs eigene Kiffen.
Okay.
Na, und so, und ich wollte auch jeden Tag. Ich habe immer gesucht, ob es irgendwo Möglichkeiten gibt, was zu machen.
Ja.
Dann hättest du mir gesagt, du hast jemanden kennengelernt, der dealt selber und der hat Zeug zu Hause, dann hätte das meinen Tag beeinflusst, weil ich dann den kennenlernen will.
Ja.
Also ich habe solche Chancen versucht zu kriegen. Ich war versucht, viel auf der Straße zu sein, viel draußen zu sein, um eben alle Möglichkeiten zu nutzen, die sich geben. Der Klassiker ist, du sagst mir, du kennst jemanden, hast jemanden kennengelernt, der dealt. Wären wir da jetzt hingefahren, hätten von außen die Wohnung mal angeschaut. Ich hätte rumtelefoniert, ob ich jemanden kenne, der ihn kennt. Mhm. Also ob er sicher sein muss oder ob er keinen Schutz hat. Wenn er keinen Schutz hat, hätte ich eine Crew zusammengestellt. Also du hättest ja nicht mit reingekommen, weil du uns ja gesagt hast, dass er was hat.
Achso, ja klar. Ja.
Sonst weiß jeder, dass du den Tipp gegeben hast.
Ja.
Das heißt, ich hätte Leute angerufen, denen ich vertraue. Leute, wo ich weiß, dass wir die aggressiv arbeiten können. Und dann wären wir in die Wohnung rein.
In seine Wohnung?
Na klar. In seine Wohnung und hätten ihn ausgeraubt.
Einfach nur, weil du weißt, okay, der hat was und das will ich.
Ja, ich weiß, er ist ein Dealer. Ich weiß, er ist damit für mich ein legitimes Ziel gewesen zu der Zeit. Ich weiß, er hat Geld. Ich weiß, er hat Drogen. Ich weiß, er geht normalerweise nicht zur Polizei. Unter Umständen kannst du noch eine Waffe finden oder irgendwas.
Wie seid ihr da reingestürmt? Mit wie vielen Mann? Und wart ihr dann bewaffnet? Oder wie habt ihr das gemacht?
Also so eine Raubcrew, würde ich sagen, 3 Leute reicht, egal was die Wohnung was ist. Also ich war mit 3 Leuten oder zu dritt in Wohnungen, in denen 10 Leute saßen. Du hast dieses Element of Surprise, du hast eigentlich die Waffengewalt, du bist der davor schon wusste, dass er aggressiv gleich wird.
Ja, klar.
Also hast du einen riesen Vorteil.
Ja.
Geht aber auch oft schief sowas, ne? Also die Leute wollen nicht hergeben oder es ist das nicht da, was du denkst.
Mhm. Und du klopfst dann und versuchst einfach friedlich da reinzukommen?
Ja, nur die Tür auf, ab dem Moment schon aggressiv.
Ach so, ab dem Moment, boom. Das ist schon verrückt.
Vor allem das Verrückte daran ist, dass ich es nicht hätte machen müssen unbedingt.
Ja.
Ich hätte auch dealen können auf der Straße. Ich habe diese Situation gesucht, weil ich wollte einen gewissen Ruf haben.
Das ist richtig, richtig abgebrüht. So klingt das. Also wenn du mit so jungen Jahren schon solche Moves drauf hast, schon so auch kategorisch genau nach sowas suchst und sagst, hey, ich brauche das alleine für meine Credibility, für meinen Ruf, für mein Ego natürlich am Ende des Tages auch so, dann ist das schon krass. Das ist professionelle Kriminalität.
Ich hatte auch hauptsächlich ältere Mittäter. Also man musste mal. Ich habe früher immer gesagt, ich war alles. Ich bin da nicht reingerutscht, sondern ich wollte da rein. Aber im Nachhinein, wenn ich es jetzt heute betrachte, mit ein bisschen Abstand, dann fällt mir schon auf, dass viele ältere Leute um mich rum waren, die mich so gepusht haben, auch in diese Richtung. Ne?
Wenn du jünger bist, dann willst du nicht zurückstecken vor denen, die etwas
älter sind. Weil auch immer jeder von denen dann gesagt hat, du warte mal, bis du mal in den Knast kommst und so diese Situation. Ne? Ich musste mich immer doppelt beweisen.
Ah, weil du noch nie gesessen
hast. Weil ich nicht gesessen und weil ich der Jüngste war.
Ja, klar, natürlich. Und dann musst du doppelt so krass sein.
Dann musstest du immer doppelt so krass sein, wenn du dich mal gefürchtet hattest. Und ich habe mich oft gefürchtet.
Ja. Ne? Wie ist das mit Angst? Präsent ist Angst?
Angst ist meiner Meinung nach, wenn du kein Verrückter bist, ne, wenn du wirklich Konsequenzen auch sehen kannst. Es gibt Leute, die sehen es nicht, aber wenn du es sehen kannst, ist Angst das vorherrschende Gefühl, weil du immer Angst haben musst. Ich habe heute noch Angst.
Heute noch?
Heute noch.
Warum?
Jeden Abend, wenn ich einschlafe, ist der letzte Gedanke, was ist, wenn morgen früh die Polizei kommt und mich mitnimmt? Was ist, wenn sie mein Leben wieder nehmen?
Mhm.
Die Furcht ist heute irrational, aber das nennt sich dann eben Trauma. Ja,
absolut,
das ist eine posttraumatische Belastungsstörung, mit der du lebst.
Maximilian, die Polizei ist bei dir einmarschiert. Die haben eure Familie da komplett durcheinander gebracht, haben dich mitgenommen. Du warst dann auf der Wache und dein Freund hat dich verraten. Wie ist es dann weitergegangen?
In dem Alter, wenn es nicht super schlimm ist, gehst du auch wieder nach Haus. Ja, die verhaften dich dann nicht, bringen dich nicht ins Gefängnis. Aber ich bin dann heim und es da 10 Monate gedauert, bis die Verhandlung war. In der Zeit neue Diebstähle begangen, neue Anzeigen bekommen. Ich weiß noch, ich war auf der Verhandlung und wusste nicht mal genau, was die schon wissen alles.
Krass.
Das ist ein ganz komisches Gefühl. So, weiß der Richter schon, dass ich noch ein paar Mal erwischt wurde oder weiß es nicht? Ich habe 120 Arbeitsstunden für das bekommen. Es war nicht so schlimm. Wobei für einen Jugendlichen sind 120 Stunden schon viel. Kurz darauf war ich dann auch schon wieder wegen anderen Sachen, wegen Körperverletzung das erste Mal vor Gericht und bin dann in Jugendarrest. Jugendarrest heißt das erste Mal so Gitter vor der Zelle, das erste Mal so ein bisschen Knasterfahrung gemacht. Mhm. Es ist auch an Jungs und Mädels, Jugendarrest ist nicht Knast. Jugendarrest ist maximal 4 Wochen. Das ist nicht das Gefängnis. Als ich damals rauskam, weiß ich noch, dass meine Freundin mich angesehen hat, so im Sinne von, übrigens, ich hatte noch eine Freundin nach 4 Wochen, das habt ihr nicht mehr nach dem Knast.
Mhm.
Na, wenn ihr mal 2-3 Jahre weg seid, wartet die Freundin nicht. Kann sie nicht. 4 Wochen ging. Ich kam damals raus und sie sah mich an, hast du dich? So einen Blick hatte sie, ob ich mich verändert habe.
Mhm.
Ob ich noch derselbe bin. Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment meine Entscheidung getroffen habe. Ich werde Gangster. Ich werde ein Krimineller sein, ein Berufsverbrecher. Das heißt, ich brauche nicht in die Schule. Ich habe aber noch zu Hause bei meiner Mama gewohnt.
Das passt natürlich
super. Das passt sehr gut. Und meine Mutter ist in die Arbeit gegangen und kam heim und ich saß auf der Couch und habe Bon geraucht. Noch mit ein paar Jungs, so, ey Leute, das ist meine Mom.
Wie haben deine Eltern da reagiert?
Sehr schlecht. Das wollten sie nicht. Aber sie haben es noch relativ lange getragen, also bestimmt noch ein halbes Jahr fast. Nicht gewusst, wie sie damit umgehen sollen. Und als dann die Ansage kam von meiner Mutter, dass ich gehen muss, wenn ich mir nicht irgendwas suche, habe ich mit Wut reagiert. Wie kannst du dein Kind rausschmeißen?
Mhm.
Ah, deinen Sohn, wie kannst du sowas tun? Also habe ich ihn noch beleidigt dafür und bin dann aber auch gegangen. Das heißt, ich habe mit 17
mir dann eine eigene Wohnung gesucht mit der Freundin zusammen. Und das hat alles verändert, weil ab dem Moment ist euer Kühlschrank leer. Welcher Kühlschrank? Ihr habt gar keinen Kühlschrank. Ja. Ihr habt keine Couch, ihr habt nichts. Ihr müsst Miete aufbringen. Aber das hieß, ich habe das erste Mal gesehen, wie teuer Leben ist.
Ey, Leben ist teuer, ja, da sagst du, was war das?
Leben ist teuer.
Als ich ausgezogen bin, das ist gar nicht so lange her, 1,5 Jahre. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war von heute auf morgen, boom, jetzt musst du erwachsen werden. So.
Und jetzt stell dir vor, dass du dein Geld mit Straftaten verdienst.
Jo.
Das heißt, du musst die ganze Zeit darüber nachdenken, was kann ich machen, ja, wo ist Geld zu holen, wem kann ich was wegnehmen, was kann ich tun? Und gleichzeitig darfst du nicht erwischt werden, was mit 17, 18, 19 sehr schwierig ist.
Was hast du gemacht?
Ich habe alles gemacht. Ich habe Drogen gedealt, ich habe angefangen, mich für Waffenhandel zu interessieren, ich habe Raubüberfälle gemacht. Das Einzige, was ich nie gemacht habe, ich habe nie jemanden überfallen, der nicht kriminell war. Heißt, ich bin nie in eine Tankstelle rein, bin nie in einen Tante-Emma-Laden überfallen. Ich habe nie jemanden überfallen, der keine Chance hat, es kommen zu sehen, sagen wir so. Ja. Ich habe hauptsächlich Drogendealer überfallen. Das führt aber dazu, dass man einen gewissen Ruf kriegt, deswegen habe ich das auch gemacht. Und das führt dazu, dass ihr nicht mehr auf der Straße laufen könnt, mit eurer Mutter zum Beispiel. Weil es kann sein, dass du jemanden triffst,
den du schon abgezogen hast.
Den du abgezogen hast. Und alle Intensivtäter, mit denen ich arbeite, kennen dieses Gefühl, dass sie nicht mehr auf die Straße können mit ihrer kleinen Schwester oder mit ihrer Mutter, weil sie vielleicht jemanden begegnen, der ihr Feind ist. Damit wird deine Welt kleiner. Und das Nächste, was unweigerlich kommt, wenn du als Krimineller so agierst, ist der Haftbefehl.
Den hast du bekommen?
Der kam mit 19. Ein Haftbefehl heißt, die Polizei muss dich verhaften, wenn sie dich sieht.
Für was hast du denn?
Das ging um Raub. Das ging um Raub, das heißt auch, es kommen nicht nur uniformierte Beamte, die freundlich klingeln und klopfen, sondern es kommt das SEK, das die Tür eintritt. Wo kommt die Polizei hin, wenn sie jetzt zu dir kommen würde?
Nach Hause.
Genau, wo du gemeldet bist.
Wo warst du denn gemeldet?
Ich war bei meiner Mutter noch gemeldet. Und das ist was, was viele von den Jungs immer, ich werd kriminell, ja. Ihr zieht eure Familien mit rein, die müssen dann auch kriminell sein. Die werden wie Kriminelle behandelt. Das heißt, ich war nicht zu Hause. Wer war zu Hause? Mein 12-jähriger Bruder. Boom! Ja. Tür fliegt auf, SEK rennt rein, schmeißen ihn am Boden, Knie am Kopf, Waffe am Kopf. An den Stellen frage ich in den Workshops oft, was wäre passiert, hätte er eine Softwarepistole gehabt in der Hand? Was wäre passiert, hätte er gerade eine Pizza sich geschnitten mit einem Küchenmesser und hätte sich nicht schnell genug das Messer fallen lassen?
Hätte einfach tot sein können.
Tack, tack. Und das ist dann das, was ich trage.
Ja.
Mein kleiner Bruder würde mir nie einen Vorwurf machen. Der hat nie gesagt, wegen dir ist mir das passiert. Aber wenn irgendwo klopft, zuckt er heute noch. Das heißt, ich habe ihn traumatisiert. Zum Glück nicht umgebracht. Hier schließt sich wieder der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn ihr kriminell seid, bezahlen die, die ihr liebt.
Wahnsinn. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Sehr, sehr gutes Beispiel.
Das Leben hat es geschrieben, ja. Nicht ich.
Wie hast du von diesem Haftbefehl erfahren?
Ich war nicht da.
Du warst nicht da, okay.
Ich wohne ja woanders, ich habe mich nur nie umgemeldet.
Okay, und die wussten halt noch nicht, wo du jetzt wohnst. Und du hast dann von deiner Familie die Nachricht bekommen, hey, die suchen dich. Was hast du für dich entschieden?
Was ist passiert? Du hast dann zwei Möglichkeiten. Du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst auf Flucht oder du stellst dich. Ich wollte Gangster sein, ich wollte Krimineller werden. Und das heißt für mich, ich kann mich nicht stellen. Ich muss rennen. Das gehört zu meiner neuen Geschichte, zu meiner neuen Identität. Mhm. Außerdem wusste ich nicht, was Flucht für mich bedeutet. Ich wusste nicht genau was. Was heißt Flucht? Brauchst du dein Handy jetzt noch? Fangen wir noch weiter vorne an. Wie heißt du? Du heißt nicht mehr Leroy. Du brauchst dein Telefon nicht mehr. Du brauchst deinen Personalausweis nicht mehr. Du kannst deine Bankverbindungen nicht mehr nutzen. Dein Geldbeutel wird sehr leicht gerade. Und das sind aber Dinge, die du als jugendlicher Krimineller weißt. Was ihr vergesst, wie sieht es mit eurer Krankenversicherung aus? Was machst du, wenn du krank wirst?
Mhm.
Du bist erledigt. Die nächste Frage, willst du hier bleiben, wo dich jeder kennt? Wie lange dauert es, bis du verhaftet bist? Na, zwischen einer Stunde und 4 Wochen. Das heißt, ich bin damals nach Tschechien gegangen, in ein Land, in dem ich niemanden kannte, wo ich die Sprache nicht gesprochen habe und wo ich, als ich das erste Mal zum Arzt musste, 1.500 Euro hingelegt habe, damit ich überhaupt behandelt werde. So, das ist das neue Leben.
Das ist, glaube ich, unvorstellbar. Alleine das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, das ist ja das, wo ich sage, okay, da hole ich meine Sicherheit her. Mhm. Dass wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ich habe Hunger, dann gehe ich zum Bankautomaten, hole mir Geld runter und gehe mir was zu essen kaufen in einem öffentlichen Geschäft. Mhm. Vielleicht treffe ich auf dem Weg noch ein paar Bekannte oder so. Und all das, wenn du Hilfe brauchst, anrufen, gibt's in der Form nicht. So, du fliegst direkt auf.
Und du bist nicht mehr Leroy.
Ja.
Du bist nicht mehr Leroy. Du verlierst deine Identität. Und das heißt auch, ab jetzt jeden Ort, den du wechselst. Ich bin nach Prag. Ich konnte natürlich nicht immer in Prag bleiben. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich meinen Ort wechsle, ändere ich wieder meinen Namen. Einen kurzen Sprung zurück, als ich 17 war und in eine eigene Wohnung bin, habe ich mir einen Hund geholt. Einen kleinen Welpen, 8 Wochen alt. Ein Jahr später war er 46 Kilo, American Bulldog, ein weißer Hund. Was mache ich denn mit dem? Die Freundin hat sich getrennt, als es hieß, ich gehe auf Flucht. Die hat gesagt, ich komme auf keinen Fall mit auf Flucht.
Ja.
Den Hund habe ich mitgenommen. So, das war mein einziger Freund für die nächste Zeit, mein einziger Vertrauter, meine einzige Konstante. Jetzt gibt es noch eine letzte Sache, die ich auf Flucht verstehen muss. Und das ist das Wort vogelfrei. Du hast gerade von Sicherheit gesprochen. Vogelfrei bedeutet, jeder kann euch ausrauben, jeder kann euch umbringen. Ihr habt keine Rechte. Zu wem willst du gehen, wenn dir jemand was tut auf Flucht? Du kannst nicht zur Polizei. Du hast auch keine Freunde in dieser Stadt. Ja. Und wenn du verschwinden solltest in dieser Stadt,
da vermisst dich auch keiner.
Niemand wird den Täter finden. Das heißt, ihr müsst euch nicht nur vor der Polizei verstecken, sondern vor allem müsst ihr euch vor anderen Kriminellen verstecken. Wenn die nämlich wissen, dass ihr einen Haftbefehl habt, dann seid ihr alles, was ihr habt, los. Und im schlimmsten Fall euer Leben. Und das ist der Zustand, in dem ich dann gelebt habe. Das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, was Kriminalität bedeutet. Nicht nur Angst verbreiten, sondern vor allem Angst haben.
Erinnerst du dich noch an deinen ersten Tag im Gefängnis, deinen ersten Tag im Knast?
Nein, ich war in vielen Knasten. Ich war ja, also, da ich so oft die Anstalten gewechselt habe, so wirklich, der erste Tag wäre ja die Verhaftung in Holland gewesen.
Genau, nehmen wir den ersten Tag von 10 Jahren.
Nein, die Leute sagen, das ist immer der erste und der letzte. Am ersten Tag war ich glaube, ich habe nur geschlafen. Mhm. Ich war so erschöpft, ich war 15 Kilo leichter. Ich habe älter ausgesehen, als ich jetzt aussehe.
Crazy, okay. Das heißt, weißt du noch, wie das in der Anfangszeit war? Was waren so die Sachen, die dir direkt aufgefallen sind, die dir vielleicht auch schwer gefallen sind in den Tagen?
Ich muss sagen, ich war besser aufs Gefängnis vorbereitet als die meisten Leute, die ich heute treffe, die ins Gefängnis gehen. Mhm. Weil ich habe mit älteren Leuten zu tun gehabt, die alle schon 10, 15, 20 Jahre gesessen sind. Mhm. Ich wusste, ich gehe ins Gefängnis. Ich war 2,5 Jahre auf Flucht. Ich habe mich vorbereitet, auch emotional auf diesen Tag, wann passiert. Und ich war in viel gefährlicheren Situationen draußen als dann im Gefängnis. Deswegen hat viel davon nicht für mich gezählt, was bei anderen Leuten, glaube ich, ist.
Gibt's das nicht? Wir haben auch schon mal mit einem gesprochen, der im Gefängnis saß, der Bego. Und das war auch ganz spannend, weil er hat mir schon erzählt, du musst halt auch schauen, dass du deinen Status irgendwie dir erarbeitest, dass du dir den gebührenden Respekt auch irgendwie besorgst und guckst, dass du auch irgendwie Verbündete findest, dass du da nicht ganz alleine unterwegs bist.
Es gibt sehr viele Regeln. Das ist auch immer was ich mir denke. Die Jugendlichen denken, ich gehe dorthin, weil ich nicht mich an die Regeln halten will. Mhm. Und ich komme aber in eine Welt, in der es 1 Million Regeln gibt und an die müsst ihr euch halten. Allein von den Beamten gibt es 1 Million Regeln und dann gibt es nochmal 1 Million Regeln von den Gefangenen, an die du dich auch zu halten hast.
Ja.
Ich kannte die Regeln zum Glück von Anfang an, deswegen hatte ich keine Probleme.
Mhm.
Noch dazu war ich zurück in Deutschland, als ich kam, weil ich hatte viele Leute im Gefängnis.
Deine Leute?
Leute, die ich auf dem Weg getroffen habe. Ich hatte einen guten Ruf schon, als ich kam.
Das heißt, im Gefängnis selbst hast du wenig Probleme mit den anderen gehabt?
Nicht, wenn ich sie nicht gewählt habe. So.
Okay. Was sind so die Sachen, die man 100% beachten muss, wo man halt auch vielleicht irgendwie...
Zuallererst Verrat. Wenn du ein Verräter bist, wirst du es schwerer haben im Gefängnis. Und da hilft natürlich, ich bin gekommen mit einer Strafe, ich habe im Ganzen 13 Jahre bekommen.
13 Jahre?
13 Jahre, mit 21.
Boah!
13 Jahre Knast, wenn du bekommen hast, dann hast du nicht das Problem, dass dir vielleicht irgendwer dich hinterfragt.
Ja.
Es war klar, dass ein so junger Mann mit so einer hohen Strafe, dass mit dem
nicht zu Spaß ist.
Der muss was gemacht haben.
Ja klar, natürlich. Natürlich.
Dann kam ich aus einer OK-Struktur, das heißt organisierte Kriminalität. Das war so hohe Sicherheitsaufwand bei allem, was ich gemacht habe. Das sehen andere Gefangene.
Ja.
Dadurch hatte ich da nie Probleme gehabt.
Weißt du noch, was durch deinen Kopf gegangen ist, als es richtig gesickert ist, dass du jetzt für 13 Jahre da erstmal nicht rauskommst?
Auf eine kranke Art damals war es eine gewisse Art von Stolz. Es war immer die Antwort auf die Frage, kannst du das durchhalten, die alle mir gestellt hatten. Bist du überhaupt aus dem Holz gemacht, sowas durchzustehen?
Ja.
Und ab dann konnte ich es beweisen.
Ich weiß nicht, ich stelle es mir schrecklich vor. Also die Vorstellung, dass man ab heute oder ab morgen sagt, hey, die nächsten 10 Jahre, die vielleicht, oder 13 waren es ja anfangs, die nächsten 13 Jahre,
ich dachte 13, ja.
Eben, die schönsten des Lebens eigentlich werden sollen. So. Ja. Wenn du jetzt, wenn du deine Eltern fragst, was ist so die geilste Zeit? Ja, die Jugendzeit und die 20er, wo du noch relativ frei bist und Ausbildung oder Studium oder sowas machst und noch feiern gehst und so eine Sachen, das wird dir alles genommen und das weißt du.
Ich habe mich damit von Anfang an abgefunden, weil es meine Welt war. Es war der Platz, an dem ich zu der Zeit sein musste. 5 Jahre später, als ich angefangen habe, mich zu ändern, oder 6 Jahre später, da wurde es schwer. Als ich gesagt habe, ich gehöre hier nicht mehr her, da wurde es schwer. Da ist mir eingefallen, was ich verpasse.
Okay, das bedeutet, im Gefängnis selbst hat dieser Prozess eingesetzt bei dir, wo du dann für dich gesagt hast, hey, ja, ich will was verändern.
Ich möchte nicht mehr hier sein. Ich möchte auch nicht nochmal hierher kommen. Und ich möchte vor allem draußen nicht wieder diesen Druck haben.
Ja.
Ich möchte draußen was Positives erleben.
Ja. Maximilian, du hast da wirklich eine ganze Krise durchgemacht, denke ich. Du hast deine Identität ablegen müssen, ständig verändert. Wie lange warst du auf Flucht?
Fast 2,5 Jahre. Und ich habe es nicht lange ausgehalten in Tschechien. Ich bin, glaube ich, nach 10, 11 Monaten weg dort. Habe dann was gemacht, was viele immer machen. Bin zur Familie, wo man denkt, da kann man sich verstecken. War dann in Spanien. Und als ich da das erste Mal meinen Namen gehört habe, na, als eine Tante von mir gesagt hat, hi Maximilian, schön dich zu sehen, so, ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Ich heiße doch so eigentlich gar nicht mehr. Das ist auch wieder an alle Leute, die sagen, wenn ich auf Flucht gehe, ich habe Verwandtschaft in der Türkei oder das, ich gehe zu meiner Verwandtschaft. Dürft ihr denen sagen, dass ihr einen Haftbefehl habt? Dürfen die das wissen oder könnt ihr euch dort nur verstecken? Dürfen die wissen, was ihr getan habt oder müsst ihr dort wieder eure alte Identität annehmen? Ich habe das 3 Monate ausgehalten, dort zu bleiben. Auch wieder dieses, ihr habt eine kleine Cousine auf dem Schoß und stell mir vor, jetzt kommt das SEK rein. Was dann? Ich bringe jeden hier in Gefahr. Jeder um mich herum ist eine Zielscheibe. Bin dann deswegen wieder nach Holland alleine, beziehungsweise nur mit Hund. Und habe dann da noch über ein Jahr in Holland, knapp 1,5 Jahre in Holland verbracht.
In Holland muss es dann irgendwann zu Ende gewesen sein.
Es geht dann zu Ende oder beginnt was Neues. Es ging zu Ende mit, wie sie da drauf gekommen sind, ist recht umfangreich. Die Sache ist, ich bin rausgekommen in der Früh von einer Wohnung, die überwacht wurde. Und man hatte sich entschieden, mich an dem Tag festzunehmen. Ich kam raus und die Straße war eigentlich leer. Ich hätte sehen können, dass zu wenig los ist. Hab's nicht gesehen. Und hier standen ein paar Müllmänner, da standen ein paar Müllmänner. Und ich laufe vorbei und grüße den einen. Und in dem Moment schlägt mir der von der anderen Seite auf den Kopf. Der eine zieht mir die Beine weg, meine Brille fliegt, meine Knarre fällt raus. Ich falle am Boden. Im nächsten Moment schon Autos, immer mehr Leute. Kabelbinder an die Hände, Kabelbinder an die Füße, ein Sack über den Kopf. Und ins Auto. Und in dem Moment war ich mir damals sicher, dass es eine Entführung ist. Erstens haben sie nicht ausgesehen wie Polizisten, zweitens hat keiner gesagt, Polizei. Mhm. Ich war mir ganz sicher, es ist eine Entführung. Das heißt, ich muss mich freikaufen. Man schneidet mir Finger ab, Ohren, die Nase. Komme ich in einem Stück nach Hause, es war nicht klar an dem Tag. Es war aber die Polizei und es war dann sozusagen ja das Beste, was mir hätte passieren können.
Ach so, klar, weil du nicht entführt wurdest. So.
Besser als verhaftet als.
Du hast dich sogar gefreut.
Innerlich war ich dann ganz, oh, das ist besser, als ich dachte. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, sie wussten nicht, wo ich wohne. Sie haben mich ja woanders verhaftet. Und jetzt haben wir eine Situation. Was habe ich in der Wohnung? In der Wohnung hatte ich Waffen ein bisschen, Geld ein bisschen, Pässe, Drogen ein bisschen. Was war noch in der Wohnung?
Dein Hund.
Richtig. Was macht die Polizei, wenn die reinkommt in so eine Wohnung? Und da ist ein riesiger American Bulldog, der aggressiv ist.
Wahrscheinlich wird abgeknallt. Pah, dein bester Freund.
So, und wie lange kann ein Hund ohne Nahrung leben? Rhetorische Frage. Und das ist jetzt die Situation, in der ich damals nach der Verhaftung war. Ich musste entscheiden, ob ich den Hund verhungern und verdursten lasse. Mhm. Oder ob ich das sage, wo die Wohnung ist, 5 Jahre mehr Knast kriege für das Zeug, das da drin liegt. Und das Risiko habe, dass sie ihn erschießen.
Für was hast du dich entschieden?
Ich habe 24 Stunden ungefähr habe ich durchgehalten. Aber diese Visionen von meinem besten Freund, wie er in der Wohnung sitzt und reinpinkelt. Mhm. Und nicht weiß, was los ist und nicht weiß, ob er hier abgeholt wird. Habe ich nicht ausgehalten. Und ich habe dann den Kopf kommen lassen und habe mit ihm verhandelt. Gesagt, bitte töten meinen Hund nicht. Ich sage euch, wo die Wohnung ist. Ihr findet so viel Zeug, das interessant für euch ist. Die sind drauf eingegangen. Ich war wieder in der Zelle gesessen. Und die nächsten 5 Stunden habe ich gewartet, bis ob die wieder kommen und wie die Sache ausgeht. Und als er die Tür aufmacht, klack, 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 die Tür geht auf. Und ich sehe sein Gesicht und er ist traurig. Und ich denke mir, ah, scheiße. Und er sagt, ja, der Hund war sehr aggressiv und er hat sich sehr gewehrt und wir haben fast 20 Minuten gebraucht, um ihn zu fangen. Wir hatten einen Tierfänger dabei und der konnte ihn fangen. Dein Hund ist jetzt im Tierheim. Und das war das Happy End.
Für dich?
Ja. Für mich. Ich habe diesen Hund nie wieder gesehen. Natürlich nicht. Ich bin im Knast. Ich gehe die nächsten 10 Jahre in den Knast. Der Hund ist im Tierheim gestorben. Das ist das Happy End, das ich habe. Und das ist was ich jetzt allen Zuschauern vielleicht sagen möchte. Dieses Gefühl, wenn ihr die Geschichte gehört habt, das bedeutet Kriminalität. Nicht Lamborghini, 2 Kilo Koks und irgendwas. Das ist Kriminalität. Ihr im Knast das, was ihr liebt, draußen und vernichtet.
Was macht diese Faszination aus, da reinzugehen? Ist es dieses schnelle Geld oder ist es doch eher das Ansehen, der Name auf der Straße, der Respekt?
Es sind so viele verschiedene Gründe. Jeder hat seine eigenen Gründe. Es reicht von Geld über der Wunsch, berühmt zu sein, bis der Wunsch, gefürchtet zu sein. Viele Menschen haben einen selbstzerstörerischen Anteil. Das kennt man. Man hat Phasen, wo man sich eigentlich selbst zerstören will, wo man sich am liebsten auflösen würde und nicht mehr da wäre. Mhm. Ich hatte als Jugendlicher den Wunsch, ein Pirat zu sein. Und ein Pirat hat Narben. Weißt du,
hast du Narben?
Ich habe viele Narben, ja.
Aber nicht im Gesicht?
Nee. Aber ich habe viele.
Durch die Vergangenheit?
Und das war so der Gedanke, so, ich wollte so ein Mensch werden. Das Bild, das wir über die Medien transportiert kriegen. Wenn ich gucke, ich selber liebe Hip-Hop, ich höre Rap, seit ich denken kann. Mhm. Ja? Trotzdem, es ist eine einseitige Botschaft oft. Es vermittelt diese eine Seite, die schicken Autos, der Spaß, die Partys, das viele Geld. Aber die andere Seite wird schneller abgehandelt. So 10 Jahre Knast, das sagen wir in einem Satz. Aber das lebst du nicht in einem Satz, das lebst du nicht in einem Moment, das lebst du in 10 Jahren. In der Zeit sterben deine Verwandten und Freunde und du bist immer noch da. Und die Party, die letzte, ist so lange her. Und wenn ich es zurückdrehen könnte, ne, der Verlust vom Spike, dem Hund damals, wiegt viel schwerer als die Tausender, die ich davor verdient habe. Die bedeuten mir heute nichts mehr. Das andere tut immer noch weh.
Ja, ich glaube, das ist sehr schwer zu greifen für jemanden, der das nicht erlebt hat. So 10 Jahre. Allein wenn ich überlege, so 10 Jahre meines Lebens, wenn die mir jetzt geklaut werden in Form von Gefängnisstrafe, so, was das für Ausmaße hat, das, ich stelle es mir schrecklich vor, aber ich kann es überhaupt nicht begreifen. Das ist unglaublich, auch dieser Moment, wo du die Nachricht bekommst, hey, 10 Jahre bist du jetzt erstmal weg und weg von allem. Du hattest eine Freundin, die du durch all das verloren hast, die du mit Sicherheit auch geliebt hast. Du hattest Familie, die du nicht enttäuschen wolltest eigentlich. Und dann hat deine Mutter mit Sicherheit viele Nächte geweint. Und das alles zusammen, ohne etwas dagegen machen zu können, das ist schon unfassbar.
Du bist 2006 ins Gefängnis gegangen und 2016 wieder rausgekommen. Wie hat sich die Welt im Gefängnis verändert zwischen 2006 und 2016?
Also in dem Gefängnis, in dem ich war, ich bin eigentlich Nürnberger, war in Niederbayern im Gefängnis. Es gab keine CDs dort, es gab keine Schallplatten, es gab keine Tonbandgeräte, es gab keine Musik. Als ich gegangen bin, hatten sie Digitalradios wenigstens. Das heißt, man konnte wenigstens ein bisschen Musik so hören.
Ja, okay, wow. Ja. In 10 Jahren, aber das ist für dich dort drinnen, ist es wahrscheinlich
massiv.
Ein Weltenunterschied.
Ein Weltenunterschied.
Ne?
10 Jahre sind nichts in dem Langstrafengefängnis.
Ja.
Die Uhren ticken anders.
Von draußen jetzt betrachtet, klingt es so, als wäre die Zeit fast stehen geblieben. So von der Entwicklung.
Es ist ein anderer Planet. In diesem Gefängnis, in dem ich war, sitzen sehr viele Leute, die noch nie von YouTube gehört haben. Außer wenn sie es irgendwie auf RTL exklusiv mal gesehen haben. Boah. Als ich rauskam, konnte ich mir nicht vorstellen, was YouTube ist.
Das ist die nächste Frage. Wie hat sich das Leben draußen 2006 bis 2016 für dich verändert? Weil du hast ja diese Zeit überhaupt nicht wahrgenommen. Das ist ja die Zeit, wo ich groß geworden bin, wo ich meine ganze Pubertät, Jugendzeit erlebt habe. Vielleicht geht euch das ähnlich, wo ihr jetzt gerade zuschaut. Die letzten 10, 13 Jahre, da habt ihr plötzlich Handys bekommen. So 2006, da gab es das in dem Maß noch gar nicht. Da hatte man vielleicht mal so ein kleines Gerät. So. Ich glaube, damals gab es auch diese Blackberries schon. Aber
es hat gerade angefangen.
Es gab keine Smartphones.
Es gab keine Smartphones. Es gab das Internet, aber ich hatte keinen Computer.
Ja.
Keiner, den ich kannte, keiner meiner Freunde, der hatte eigentlich einen Computer so wirklich benutzt.
Ja.
Ja, es gab ein paar Leute, die das konnten schon. Kein Facebook.
Wie ist das? Du kommst raus aus dem Gefängnis. An den Tag erinnerst du dich mit Sicherheit
noch. Ich erinnere mich genau. Mein Bruder, der ist ja jünger, der hat mir ein paar Tipps gegeben. Der hat gesagt, übers Internet musst du 2 Sachen wissen. Niemand will dir was schenken.
Okay.
Und niemand möchte umsonst Sex mit dir. Und ich so, okay, was meinst du? Und dann habe ich aufgemacht und dann kamen schon die ersten Pop-Ups. Du hast ein iPhone gewonnen,
ja,
und Frauen aus deiner Nähe wollen Sex mit. Und ich so, aha, ja, das hat er gemeint.
Woher sollst du das anders wissen?
Ich so, hey, wow.
Ja.
Mit mir?
Ja. Du denkst doch wirklich, also im ersten Moment denkst du doch, okay, das...
Ich dachte auf jeden Fall, ich habe ein iPhone gewonnen.
Ja.
Oder bin in der Verlosung dabei. Das Wichtigste, als ich dann die Nacht durch Internet geschaut habe und so, und in der Früh kam mein Bruder, ja, wie war's? Und dann habe ich gesagt, ey, du glaubst nicht, was ich entdeckt habe, Mann. Ich habe eine Seite gefunden, da kannst du Autorennen schauen, Hunde kannst du sehen, Boxkämpfe kannst du sehen, voll, da kannst du alles sehen. Und er so, oh, wie heißt die Seite? YouTube. Und er so, okay. Mein Bruder hat YouTube entdeckt.
Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser Maximilian, dem wir jetzt die ganze Zeit schon zuhören, der hat vor 4 Jahren so gedacht, über diese Plattform, wo ihr jetzt gerade dieses Video mit ihm schaut, hat er vor 4 Jahren gedacht, er hätte was Unfassbares.
Ich bin der Einzige, der davon weiß.
Ja, genau. Was würdest du jetzt Zuschauern da draußen raten? Vielleicht hat der eine oder andere einen kleinen Bruder, einen großen Bruder, einen Cousin, einen Onkel, der auf demselben Weg ist wie du. Vielleicht ist da gerade sogar jemand draußen, der auf demselben Weg ist und nicht ganz sicher ist, ob das vielleicht der richtige Weg ist und ob es da einen Ausweg gibt. Was würdest du solchen Leuten raten? Was machst du vielleicht auch heute selbst, damit solchen Leuten besser geht?
Ich glaube, der wichtigste Tipp an euch da draußen ist, ich habe alles versucht in der kriminellen Welt, alles, und ich bin nicht glücklich geworden. Ich habe immer mehr leiden müssen, immer mehr Leid für meine Familie produziert. Heute, wo ich das hinter mir gelassen habe, bin ich glücklich. Mein Leben läuft super, seit ich Hass hinter mir gelassen habe, seit ich Wut auf die Gesellschaft hinter mir gelassen habe und seit ich versuche, ein gutes Leben zu führen. Versucht's einfach, lasst es sein. Gebt euch selbst eine Chance.
Das ist das Wichtigste.
Das ist das Wichtigste.
Und es ist, glaube ich, unfassbar schwer zu greifen, aber ich denke, nach diesem Gespräch mit dir ist mir das auf jeden Fall noch mal deutlich klarer geworden, was das für ein Ausmaß hat, wenn man sich da so tief reinbegibt.
Und ich gebe dir was, wo es greifbar macht. Da, der ist der Watson. Noch nie, der wird nicht von der Polizei verhaftet, der wird mir nicht weggenommen.
Ja.
Der hat ein anderes Leben, weil ich ein anderes Leben führe.
Das ist jetzt Verantwortung, was
das
du übernimmst.
Das ist Verantwortung, übernimmst. Ich übernehme Verantwortung, ich werde sein Leben positiv gestalten.
Geil, geil. Ist das dein Buch?
Ist das mein Buch, ja. Das habe ich dir mitgebracht.
Du hast deine Geschichte niedergeschrieben?
Ich habe einen Roman geschrieben über Kriminalität, über das Gefängnis.
Wild, wild. Ich glaube, das kann man sich sehr gut anschauen. Vielleicht nicht gerade vorm Schlafen gehen, aber wenn man selber was lernen möchte, dann ja, kann man sich das auf jeden Fall anschauen. Sogar mit einer Widmung habe ich das Ganze bekommen. Sehr lieb von dir. Und ich kann nur sagen, ich muss mich bei dir bedanken dafür, dass du heute am Start warst, wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast richtig Real Talk gemacht und ich glaube, dem einen oder anderen da draußen vielleicht auch die Augen geöffnet. Sehr, sehr geil. Ihr habt jetzt von vorne bis hinten zugeschaut. Danke auch, dass ihr so lange am Start wart. Was denkt ihr zu Maximilian? Glaubt ihr ihm, dass er jetzt auf dem richtigen Trip ist? Und vielleicht hat ja der ein oder andere von euch auch Lust, ihn dabei zu unterstützen. Lasst uns gerne darüber in den Kommentaren diskutieren. Wie kommt man am besten aus so einer Szene wieder raus? Und schaut bei ihm vorbei, supportet das ganze Ding. Und wenn ihr selbst das Gefühl habt, hey, ihr solltet auch mal in diesem Format mit dabei sein, dann macht's wie der große Mann hier. Schreibt mir einfach auf Instagram. Ich beiße nicht, ich antworte jedem. Also ihr habt nichts zu verlieren. Wenn euch dieser Kanal gefällt, wenn euch diese Videos gefallen, du bist jetzt auch Teil des Ganzen, dann aktiviert den Kanal, abonniert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.